wir ansetzen, ist eben, dass wir sagen, der Pflanzenschutz braucht eine Revolution, dass er deutlich zielgerichteter werden kann und vielleicht auch muss. Denn da wird natürlich, ja, da werden sehr viele Chemikalien ausgebracht, die für die Natur natürlich auch schädlich sein können, auch für jeden von uns eine Bedrohung darstellen können. Und ja, da kann man natürlich diesen Ansatz eben einfach neu denken, und das haben wir eben auch gemacht.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Festival zum 5. Geburtstag der Sprint. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Justin Grabow. Justin ist Co-Gründer und Geschäftsführer von Ligni Labs, einem Startup, das den Pflanzenschutz revolutionieren möchte, indem es nicht mehr, wie wir das so heute von Pflanzenschutzmitteln kennen, irgendwie Chemikalien auf kranke Pflanzen sprüht, sondern es impft. Also so wie bei uns Menschen mit einer kleinen Injektion, einer kleinen Dosis Wirkstoff, Pflanzen wieder gesundet oder sie davor schützt, dass sie krank werden können. Wie genau das funktioniert, das erzählt er uns heute. Danke, Justin, dass du bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir doch mal mit dem Namen an, Ligni Labs. Wo kommt denn der Begriff Ligni her? Labs verstehen wir, das wissen wir.
Genau, Ligni kommt quasi vom Wort Lignin. Das wiederum findet seinen Ursprung in dem lateinischen Wort für Holz, das ist nämlich Lignum. Und genau, das ist quasi ein Biopolymer, also ein Polymer, der von Lebewesen, in dem Fall von Pflanzen, eben hergestellt, also synthetisiert wird und sich daher ja als Pflanzenbestandteil im Holz wiederfindet. Also ne, Holz besteht aus Zellulose, aus Hemicellulose und auch aus Lignin. Und das Lignin, das gibt dem Holz quasi die gewisse Festigkeit. Also das ist so der Grund, warum ich jetzt auf Holz klopfen kann. Also auf einen Grashalm könnte ich jetzt ja nicht klopfen in dem Sinne. Und deswegen kommt Lignin eben auch vermehrt in holzigen Pflanzen vor, also die eben auch einen Stamm haben. Und es ist unter anderem auch der Stoff, der das Holz braun macht. Und genau davon machen wir Gebrauch im Labor, verändern das Molekül. Dazu kann ich gleich natürlich noch deutlich tiefer darauf eingehen. Genau, und das ist eben der erste Teil unseres Unternehmensnamens. Und genau, darauf basiert eigentlich unsere Plattformtechnologie, könnte man sagen.
Genau, und die Wirkstoffe, die auf dieser Plattform entwickelt werden, die sind ja auch erstmal jetzt hauptsächlich für Holzgewächse, wenn ich's richtig weiß, ne?
Genau, das wäre ein Anwendungsfall im Pflanzenschutz. Wir haben noch weitere Anwendungsfälle, dazu kann ich bitte auch gerne mehr sagen.
Klar, gehen wir rein. Gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück und fragen uns nochmal, ne? Ich habe in der Anmoderation das ja irgendwie schon so mit dem Pflanzenschutzmittel besprüht man so Gift drauf, ne? So, das wäre so das Klischee des umweltschädlichen Pflanzenschutzes. Aber das mal vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet. Wo steht der Pflanzenschutz heute und warum glaubt ihr, dass es ein Update und zwar auch ein radikales Update braucht?
Also wenn man sich den Pflanzenschutz anguckt, dann hat er sich natürlich in den letzten Jahrzehnten schon auch, ja, ich sag mal, auf inkrementeller Basis in kleineren Schritten auch weiterentwickelt. Also wenn man sich jetzt beispielsweise Bilder anschaut, wie noch vielleicht vor 50 Jahren im Feld gesprüht wurde, dann sieht man einfach, da fliegen riesige Wolken. Also man nennt das auch Abdrift. Ne, das ist dann eben der Anteil dessen, der eben gar nicht den Ort des ja das Ziel sozusagen erreicht, also eben von der Luft verstreut wird, abgelenkt wird, auf dem Nachbarfeld landet oder vielleicht auch ne im Grundwasser landet. Und da ist die Technologie schon auch besser geworden. Also ne, der Abstand zum Beispiel von den Düsen ist jetzt auch näher am Boden, dass da eben nicht so viel herumfliegt. Aber es gibt dennoch Studien heutzutage, die sagen, dass nur 0,1% dessen, was eben dort ausgesprüht wird, eben das Ziel, den Ort des Wirkens dann eben auch erreicht. Und natürlich gibt es im Pflanzenschutz auch noch weitere andere Trends, ne? Precision Farming, Einsatz von Drohnen, Einsatz von AI. Wo wir ansetzen, ist eben, dass wir sagen, der Pflanzenschutz braucht in dem Sinne eine Revolution, dass er deutlich zielgerichteter werden kann und vielleicht auch muss. Denn da wird natürlich, ja, sehr viel, da werden sehr viele Chemikalien ausgebracht, die für die Natur natürlich auch schädlich sein können, auch für jeden von uns eine Bedrohung darstellen können. Und ja, da kann man natürlich diesen Ansatz eben einfach neu denken. Und das haben wir eben auch gemacht. Und das
Genau, und das ist ja auch total plausibel. Also ne, die Vorstellung, dass wenn man nicht irgendeinen Wirkstoff von außen auf die Pflanze aufbringt, sondern ihn injiziert, wie wir das vom Impfen bei uns Menschen können, ist ja völlig klar, dass irgendwie man direkt gewissermaßen den Wirkstoff dahin bringt, wo er hingehört. Jetzt ein bisschen im Detail, ne? Was macht ihr da? Funktioniert das wirklich mit so einer Spritze, wie man sich das vorstellt beim Arzt, ne? Und was injiziert ihr?
Also vielleicht noch einen Satz vorweg. Wir sind natürlich erstmal eine Art Ergänzung für den Pflanzenschutz, weil wir eben Krankheiten, die bislang noch gar nicht heilbar sind, eben heilbar machen können. Das heißt, durch unsere Verkapselungsmethode, also wir haben eben auf Basis unserer langjährigen, eigentlich jahrzehntelangen Grundlagenforschung aus dem Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, von dort sind wir auch ausgegründet, eine Verkapselungstechnologie entwickelt, bei der wir eben den Holzbestandteil Lignin im Labor so verändern, dass er quasi Mikrokapseln bildet, dass wir bestimmte Endungen, bestimmte Doppelbindungen am Molekül eben verändern, sodass eben das Molekül, ist ein recht kompliziertes Molekül, eine Art Kapsel bilden kann und dann eben auch um ein gewisses Cargo, was wir dann in unserem zweiphasigen Prozess eben einbringen, dann eben diesen umschließt. Und dann haben wir eben sozusagen ein verkapseltes Cargo. Das kann in dem Fall ein Pflanzenschutzmittel sein. Das ist bei dem Anwendungsfall, von dem wir gerade sprechen, auch der Fall. Das ist dann ein Fungizid. Und wir haben festgestellt, dass wir eben mit einer solchen Verkapselung von einem Fungizid, dass wir eben hier Pflanzenkrankheiten, die bislang unheilbar sind, denn der Pilz, in dem Falle der Schaderreger, sitzt eben in der Pflanze. Das heißt, sprühen von außen, deswegen habe ich eben gesagt, es ist eine Ergänzung erstmal, der wird gar nicht erreicht vom konventionellen Sprühen. Das hat überhaupt gar keine Auswirkungen.
Weil okay, das wäre dann quasi das Ersetzen von bereits heute wirksamen Pflanzenschutzmitteln, das wäre der nächste Schritt. Und dann bleiben wir bei diesem ersten Schritt, weil keine Überraschung, ihr habt euch eine sehr wertvolle Pflanze ausgesucht, mit der ihr begonnen habt, und es ist auch kein Zufall, oder wirkt zumindest erstmal nicht wie ein Zufall, wenn man aus einer Weinbaugegend kommt, in der ihr in Mainz ja angesiedelt seid, habt euch auf einen hochlukrativen Teil der Agrarwirtschaft fokussiert, nämlich die Weinreben. Wenn man nach euch googelt, dann findet man auch den schönen Begriff, die Rebenretter. Schön journalistisch immer, ne? Alliterationen funktionieren immer gut im Journalismus. Konkret, wie rettet ihr die Reben? Wie oft muss dann da so eine von einem Pilz befallene Rebstock, wie oft muss der was injiziert bekommen? Was passiert dann innerhalb des Gehölzes?
Also in Mainz sind wir natürlich von zahlreichen Weinbauregionen in Deutschland umgeben. Der Weinbau ist tief verwurzelt bei uns in der Region und daher sind wir natürlich auch im engen Austausch einfach mit Winzerinnen und Winzern in der Region und haben eben dort festgestellt, das gibt durch den Klimawandel induziert, auch im Weinbau Krankheiten, die gab es vor 20 Jahren in dem Sinne so in unseren Breiten noch gar nicht. Das ist zum Beispiel die Esker-Krankheit, das ist eine Pilzinfektionskrankheit und da stirbt eben die Pflanze entweder sofort ab, also das nennt man Apoplexie, oder es gibt eben einen phasenweisen Verlauf mit Symptomatik, wobei dann eben die Pflanze auf kurz oder lang eben auch keinen Ertrag mehr liefert, abstirbt und dann eben auch die Ernte verloren ist. Und durch unsere Methode, eine Art Injektion, wir nehmen wir bohren zunächst ein Loch in den Stamm der Pflanze. Wir applizieren mit einer Art Injektor aus der Veterinärmedizin unsere wässrige Dispersion, in der sich eben unsere Mikrokapseln befinden und verschließen dann eben die Wunde und im Saftstrom der Pflanze verteilen sich dann eben unsere Mikrokapseln. Und der Mechanismus dahinter ist eigentlich ein sehr, ich würde mal sagen, ausgeklügelter. Man kann ihn mit einem trojanischen Pferd vergleichen. Da kann ich gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie dieses Bild eben funktioniert. Aber der Pilz ernährt sich quasi von Lignin. Kommen wir nochmal auf das Wort zurück. Er öffnet eben die Kapseln selbst. Das heißt, er denkt, unsere Kapsel ist quasi Nahrung für ihn. sendet seine Lignasen aus, mit denen er sich ernährt. Und also das sind die Enzyme, das ist quasi ein enzymatischer Öffnungsmechanismus der Kapsel. Und er zerstört sich damit sozusagen selbst. Ähnlich wie beim trojanischen Pferd. Das heißt, man hat gedacht, die Trojaner dachten auch, das wäre irgendwie ein Geschenk der Griechen. Und es war aber im Endeffekt die Waffe, die in dem hölzernen, das passt nämlich daher auch wirklich sehr gut, in dem hölzernen Pferd eben vorhanden ist, ist eben dann ja der Angriff sozusagen. Und auch die Menge des Ganzen passt eigentlich auch ganz gut, denn in dem original trojanischen Pferd wird auch keine ganze Armee drin gewesen sein, sondern eine gewisse Anzahl. Und das ist eben auch übertragbar jetzt auf die Minimengen, die wir eigentlich hier an Pflanzenschutzmittel, also an Fungizid dann eben verkapselt in so eine Pflanze einbringen, die sind eben sehr gering.
Total spannend. Und der blöde Pilz, der vergiftet sich dann gewissermaßen selbst, richtig?
Ja, genau.
Geschieht ihm aber auch wirklich recht. wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. Ne? Das ist ja jetzt nur gewissermaßen der erste Schritt. Und ihr baut eine Plattform, also das, was man ja heute in der Pharmakologie eigentlich immer möchte. Ne? Man möchte eine Technologie haben, eine Basistechnologie, mit der man dann verschiedene Krankheiten oder Medikationen, Wirkstoffe auf Basis, der man die dann entwickeln kann. Was sind bei euch gewissermaßen die nächsten potenziellen Anwendungsfelder neben dem Weinreben auf dieser Plattform? Was ist schon angedacht oder vielleicht auch schon in der Entwicklung?
Also wir haben uns natürlich zunächst schon sehr stark auf den Wein fokussiert gehabt, was einfach aus der Anwendung heraus kam. Wir haben gemerkt, dass es quasi unser Proof of Concept, also wir konnten damit auch im Feld eben beweisen, dass wir hier Weinreben, die schon erkrankt sind, dass wir die in Folgejahren wieder auf den Ursprungszustand zurückheilen konnten und zurückbringen konnten.
Und insofern seid ihr auch mehr als eine Impfung, ne? Ich habe euch da so als die quasi Impfer, Pflanzenimpfer verkauft, aber ihr seid sowohl Impfer als auch klassische Medikation.
Genau, das wäre quasi ein kurativer, aber auch ein präventiver Ansatz ist natürlich, also das könnten wir potenziellen Kunden offen lassen, welchen Ansatz sie jetzt verfolgen. Ist natürlich auch eine Preisfrage, wie ich vorgehe. Vielleicht habe ich auch eine wertvollere Anlage, möchte die einfach komplett schützen.
Klar. Mhm.
Oder ich gehe eben selektiv vor. Also da kann man, glaube ich, gibt's keinen
die Spitzenlagen, Weg. Die Spitzenlagen im Rheingau, ne? Die werden geimpft, während die Lagen in der Pfalz, also bei euch in Rheinland-Pfalz, da kann man ja zur Not, wenn da was kaputt geht, da regelt mal ein bisschen nach.
Das ist natürlich immer eine Preisfrage.
Genau.
Ja, aber ausgehend davon haben wir dann natürlich gemerkt, okay, es ist eben mehr als jetzt nur ein Anwendungsfall. Also wir können in dem Sinne flexibel wie eine Art Baukastensystem auch andere Cargos verkapseln. Das ist auch Teil unseres Sprint-Validierungsauftrages, eben auch zu schauen, welche anderen Cargos können wir eben verkapseln. Und genau, da haben wir schon einige identifiziert, die auf jeden Fall mit unserer Technologie machbar sind. Also das können jetzt zum Beispiel, das können Farbstoffe sein, das können Enzyme sein, das können Feuerlöschsolvente sein, das können auch Antikörper sein. Also ganz viele verschiedene Stoffe.
Aber sag's doch mal ein bisschen konkreter, ne? Also vielleicht von Pflanzen, Krankheiten, die man so kennt. Was wären da potenzielle Kandidaten?
Wenn wir jetzt erstmal noch auf den Pflanzenschutz schauen, dann wäre das beispielsweise bei anderen holzigen Pflanzen wäre das der Apfelkrebs zum Beispiel. In Griechenland sehen wir das Olivenbaumsterben. Es gibt Kaffeerost zum Beispiel, also verschiedenste Nutzpflanzen, die vielleicht, wo wir auch alle eigentlich ein Interesse an Preisstabilität haben, die haben eben auch durch Klimawandel Folgen, ja, Krankheiten, die immer stärker auftreten. Und da können wir auf jeden Fall schauen, ob wir da auch genauso wie beim Wein eben auch Abhilfe schaffen können, im nächsten Schritt natürlich. Und natürlich mit den geeigneten Wirkstoffen. Das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also wir haben die Verkapselungsmethode. Wir können natürlich auch zum Beispiel natürliche Öle, könnte man auch verkapseln, dann wäre es ein komplett biologisches Produkt, aber wir verkapseln ja in dem Sinne schon zugelassene Wirkstoffe der Industrie. Das heißt, natürlich kann unser Produkt immer auch nur dann so viel leisten, wie auch der Wirkstoff an sich leisten kann. Das muss man vielleicht noch hinzufügen.
Verstehe, ne? Aber das bedeutet ja im Kern auch, dass eure Innovation sehr stark von dem Ökosystem abhängig ist, oder?
Das ist korrekt und da muss man natürlich dann geeignete Partnerschaften aufbauen. Da haben wir auch gemerkt, wenn man zu stark die Industrie in eine gewisse Sache hineindrängt, dann funktioniert das auch nicht immer. Es ist besser, wenn man beispielsweise auch, naja, einen gewissen Sog auch erzeugt und durch sich selbst auch ja, sichtbarer wird und dann auch auf Anwendungsfälle, die die Industrie braucht, auch aktiv angesprochen wird. Also das merken wir jetzt gerade, denn die Industrie ist sich da manchmal oder im Moment auch gar nicht so sicher, wie wir merken, wo die Reise genau jetzt hingeht im Pflanzenschutz. Und um da jetzt vielleicht einen Trend auch nicht zu verpassen und neue Delivery-Ansätze, wie zum Beispiel unsere Encapsulation nicht zu verpassen, die uns dann eben auch aktiv ansprechen und dann auch ausprobieren wollen, ob das eben bei ihren Anwendungsfällen auch funktioniert.
Wo steht ihr denn als Startup wirtschaftlich? Also gibt es schon irgendwie so Zugänge zum Markt, die realistisch sind, die bald angegangen werden können? Wie sieht die Wettbewerbssituation für euch aus? Vermutlich gibt es ja keinen echten Wettbewerber in dem Sinne, oder?
Das kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man jetzt sich vergleicht. Ne? Also wenn es um Verkapselungsmethoden geht, dann gibt es natürlich Wettbewerber. Ne? Es gibt auch fossilbasiertere Verkapselungsansätze. Da ist natürlich unser unique selling point, dass wir eben auch Biopolymer nehmen, dass wir eben hier nicht auf fossiler Basis arbeiten und dass unsere Technologie eben auch nicht zur Mikroplastik-Thematik eben beiträgt. Das würde ich da mal positiv hervorstellen. Und was weitere Konkurrenten angeht, ja, natürlich gibt es, wenn man jetzt nur auf den Weinbau beispielsweise geht, gibt es auch für diese Krankheiten jetzt zwar keinen heilenden Ansatz, aber es gibt natürlich auch da Konkurrenten, die vielleicht ja in gewisser Weise präventive Methoden, auch Wundpflaster beispielsweise für solche Krankheiten im Weinbau eben anbieten. Also natürlich gibt es eine gewisse Konkurrenz, aber wir konnten uns da bislang eigentlich immer ganz gut von diesen abgrenzen und eine gewisse Nische dann immer auch auf jeder Ebene sozusagen besetzen. Und wo wir stehen, also wir hatten den Exist-Forschungstransfer, also davon wurden wir gefördert, während unserer Gründung und haben dann auch gemerkt, ne, wir laufen schon auch in so ein gewisses Tal des Todes hinein, einfach weil der Marktzugang natürlich schon auch längere Zeit erfordert. Also ein Pflanzenschutzmittel zuzulassen, in dem Fall ist es ja das Compound, also zum Glück nicht das Pflanzenschutzmittel in der Kapsel, was wir nochmal zulassen, sondern eben das zugelassene Pflanzenschutzmittel mit Kapsel, welches auch nochmal zugelassen werden muss. Und es dauert auch ja mehrere Jahre, weil ich muss ja hier Datenpunkte sammeln im Feld und kann eben die Natur auch vielleicht manchmal gar nicht so genau beeinflussen. Also wenn ich quasi ein Jahr später dann im Feld ablesen will, geht es der Pflanze jetzt wirklich besser, muss ich eben auch erstmal ein Jahr warten. Und das dauert natürlich. Und das ist vielleicht für Investoren erstmal auch dann ein Zeitraum, der vielleicht etwas ja unübersichtlicher dann wird. Und da haben wir eben gemerkt natürlich, dass wir ja in einer gewissen Weise dann schon auch in einer Art Loch der Finanzierung dann eben auch sind. Aber da sind wir deswegen jetzt sehr froh, dass wir mit der Sprint-Validierungsauftrag anfangen konnten und da eben seit einigen Monaten eben, ich sage jetzt mal, die Grenzen unserer Technologie herausfinden. Denn eine Plattform zu haben ist erstmal gut und schön, vielleicht auch erstmal ein Luxusproblem, aber man muss natürlich auch schauen, dass man sich nicht zu sehr verliert, sondern dass man den Fokus auch noch behält und so ein bisschen die Balance findet zwischen dem Fokus, aber auch der Plattform.
Also wir sind natürlich glücklich, dass wir euch helfen können, auf den ersten Metern oder Kilometern das Tal des Todes der Innovation voranzukommen. Interessant ist, ne, man merkt es nicht sofort, weil du so sehr kompetent auch über die biologischen oder chemischen Prozesse, mit denen ihr zu tun habt, sprichst. Aber da hast du dich offenkundig einfach nur gut reingenördet. Du bist von Haus aus ja Betriebswirt. Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, du gehst jetzt als Betriebswirt in ein so wissenschaftsnahes Feld? Wie hast du jetzt deine Co-Gründer, die von der Wissenschaftsseite kommen, von der biologischen Seite kommen, chemischen Seite kommen, von der Polymerforschung kommen, gefunden und welche Dynamiken haben sich zwischen euch entwickelt? Das ist ja immer spannend, ne? Die Science-Based Startups, die brauchen ja im Grunde alle jemanden, der die Wissenschaft beherrscht und sehr oft haben sie erstmal per se niemanden, der das Betriebswirtschaftliche beherrscht. Wie war der Weg bei euch im Team für dich?
Das war tatsächlich erstmal gar nicht so das Problem, Leute aus der Betriebswirtschaft für das Team zu gewinnen. Wir waren in dem Sinne schon von Anfang an eigentlich ein Freundeskreis, aus dem sich das entwickelt hat. Also unser Miterfinder Frederik Wurm war eben Gruppenleiter am Max-Planck-Institut, am Arbeitskreis von Katharina Landfester, und die haben eben zusammen diese Technologie entwickelt. Und dann ging es eben darum, ne, wir hatten irgendwie alle auch eine gewisse Affinität zum Wein, aus einer privaten Präferenz heraus.
Also vom Saufen her?
Also ich kann auch sagen, es ist auch kein Einstellungskriterium bei uns.
Ich habe ja gelesen, dass Rheinland-Pfalz die höchste Alkoholikerquote in Deutschland hat.
Ja, also das würde ich jetzt so erstmal nicht aus unseren Reihen bestätigen. Aber ich
Hobby zum Beruf gemacht, ist eine gute Sache.
Man muss ja immer das Positive sehen und es dann einfach auch verwandeln. Und es war für uns einfach ein super guter Initiator, um da einfach anzufangen.
Okay, aber jetzt im Ernst gesprochen, ihr habt quasi unter Freunden gegründet. Ne? Genau. Es gab Freunde von euch, die an der Wissenschaftsseite, quasi an der Vorfront des technologischen Fortschritts in dem Feld gearbeitet haben. Und ihr, die von der Uni Mainz kam, ja auch nicht aus dem Max-Planck-Institut, ihr habt gesagt, prima, da möchte ich mitmischen. Ist das vereinfacht dargestellt, oder?
Genau, also ja, ich bin ja auch nicht der einzige Betriebswirt bei uns. Ne? Mein Mitgründer und Co-Geschäftsführer Alex ist auch von der betriebswirtschaftlichen Seite, und er ist quasi von Anfang an mit im Projekt gewesen. Wir hatten damals tatsächlich auch den Luxus, in Anführungszeichen, dass wir ein paar mehr Leute waren, als es jetzt für unsere Förderung ausgereicht hätte. Das heißt, ich habe zunächst mal von der Seitenlinie aus das Projekt ein wenig mitbetreut, nämlich durch meine Promotion. Ich bin dann nämlich eben in eine interdisziplinäre Promotion reingegangen, weil ich das Thema einfach super spannend fand, weil ich auch gerne irgendwie interdisziplinär arbeite, und bin dann eben durch meine Promotion, innerhalb der ich eben das ganze Thema, ne, Mikro- und Nano-Encapsulation aus einem betriebswirtschaftlichen und konsumentenpsychologischen Blickwinkel eben analysiert habe. Und das habe ich eben in der Zwischenzeit gemacht, und nach einer gewissen Zeit bin ich dann eben auch zum Gründerteam dazugestoßen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir uns als zwei Betriebswirte auch, was unsere Stärken angeht, sehr gut ergänzen. Und weil du ja eingangs gefragt hattest, wie das so, was es für Dynamiken da vielleicht auch gab. Natürlich müssen sich solche Teams erstmal finden und auch irgendwie eine Sprache dann lernen zu sprechen. Es gab dann schon eine gewisse Zeit lang vielleicht auch in einer gewissen Weise zwei Lager, also Naturwissenschaftler und Nicht-Naturwissenschaftler. Und man hat vielleicht erstmal nicht ganz so zueinander gefunden oder sich auch nicht gegenseitig so gut verstanden. Aber es mussten, glaube ich, auch erstmal auf beiden Seiten positive Dinge passieren oder einfach auch Dinge erreicht werden, sodass dann eben, und das haben wir dann natürlich auch erreicht, sodass man dann eben auch gegenseitig sich dann auch noch mehr vertraut hat in dem Bereich, genau.
Gab es bei euch IP-Themen, ne? Also die Grundlagenforschung, die ja auch schon im Grunde mehrere Jahrzehnte, glaube ich, in Anspruch genommen habe, um dahin zu kommen, dass ihr die Kapseln jetzt so gut bauen könnt, ist ja öffentlich finanziert, und ne, viele der Gründerinnen und Gründer, die bei mir im Podcast sind, die sagen, ach, also zwar behaupten die Institute, die diese Erkenntnisse hervorgebracht haben, die Wissenschaftlichen, ja gerne, dass man ausgründen soll, aber wenn es dann um das geistige Eigentum geht, dann gibt es doch immer wieder Probleme. Hand aufs Herz, wie lief das bei euch? Was ein zäher Kampf? Was okay? Habt ihr eine gute Lösung jetzt gefunden?
Also der Kelch ist auf jeden Fall nicht an uns vorübergegangen. Das Thema IP war schon etwas, Technologietransfer, das hat uns schon länger beschäftigt. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und es lag unter anderem auch daran, dass wir eben nicht nur zwei Parteien waren, sondern eben auch drei Parteien. Also in der Entwicklung dieses Produktes für den Weinbau haben wir auch noch mit dem Institut für Biotechnologie und Wirkstoffforschung in Mainz zusammengearbeitet, die uns eben die Pilze dann auch zur Verfügung gestellt haben, um hier eben auch Versuche machen zu können. Und da haben wir dann eben gemerkt, wenn drei Parteien an einem Tisch sitzen für eine solche Verhandlung dann über eine exklusive Lizenz, dass das eben natürlich schon beliebig schwierig sein kann. Denn dann müssen ja alle drei Interessen in dem Sinne ausbalanciert werden. Hinzu kam, dass wir uns in der Zeit auch mitten in der Pandemie befanden und der persönliche Kontakt da, glaube ich, auch hilfreich gewesen wäre. Dadurch, dass man dann immer nur in Online-Calls miteinander verhandelt hat, war das, glaube ich, dann auch nicht unbedingt dem Ganzen so zuträglich. Und genau, das waren in dem Sinne so die Themen. Es hat uns schon einige Zeit gekostet, um da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass wir da sehr gute Konditionen auch jetzt für unser Unternehmen da herausholen konnten.
Wo steht ihr in einem Jahr, wo in 3 Jahren, wo in 10 Jahren?
Genau, also aufbauend auf dem, was ich vorhin sagte zum Thema, dass wir noch ganz viele andere Anwendungsbereiche haben, möchten wir auch gerne in die Schiene Business Development reingehen und eben auch mit Unternehmen erste Verträge schließen, zum Beispiel erstmal über das Thema Auftragsverkapselung, also dass wir eben einen Service anbieten dem Unternehmen gegenüber, um eben auszutesten, funktioniert es, das Cargo zu verkapseln, dann eben in
Pilotkunden, die aber schon ein bisschen was zahlen, das wäre
genau,
der nächste Schritt.
Genau, das wäre so, ne, das wäre so ganz, ein ganz guter nächster Schritt für uns. Und ansonsten, genau, mit denen eben in, dann, wenn ich jetzt mal auf 3 Jahre zu schauen komme, dann eben auch, ja, solide Businessverträge eben abzuschließen, Lizenzverträge, sodass dann eben auch, ne, ein kontinuierlicher Cashflow für uns da ist. Und ja, natürlich würden wir das Thema Investment, das kann man natürlich immer nebenher noch evaluieren. Und ja, das würden wir natürlich nie ausschließen. Und in 10 Jahren, also wir wollen natürlich schon, in einer gewissen Weise ist es unsere Vision eben schon auch Pionier in der biobasierten Verkapselung einfach auch zu werden. Und dafür viele Unternehmen, die solche Lösungen suchen, ja, einfach eine biobasierte, nicht fossil basierte, mikroplastikvermeidende Alternative zu aktuellen Produkten anbieten zu können, egal für welchen genauen Anwendungsfall, ob es jetzt im Weinbau ist, um hölzerne, holzige Pflanzen zu heilen oder eben um vielleicht einen Dünger zu verkapseln und den ja ohne Mikroplastik aufs Feld zu bringen.
Das ist eben sehr höflich formuliert, auch so ein bisschen Kapital würde nicht schaden. Also, seid ihr aber im Kern jetzt schon auf Kapitalsuche? Habt ihr Fundingrunden geplant? Und wenn ja, wann? Und wie viel bräuchtet ihr jetzt erstmal in den nächsten Schritten, sei es jetzt aus privaten oder auch aus öffentlichen Töpfen?
Das ist natürlich bei unserer Technologie so, dass man jetzt sich natürlich auch überlegen kann, wie groß möchte man das Thema jetzt vielleicht auch direkt schon denken. Also ich glaube, je mehr Kapital, desto besser wäre jetzt erstmal eigentlich die Devise. Dann könnte man natürlich auch.
Da gibt es in der Innovationsforschung auch widersprüchliche Evidenz für. Zu viel Kapital ist gar nicht so gut, aber also ordentlich Kapital jedenfalls.
Genau, ich rede jetzt mal bis zu dem Punkt, wo dann vielleicht auch eine Sättigung eintritt. Es muss ja eine handhabbare Anzahl an Projekten sein, die man eben lostritt. Aber wir können uns da schon einige Projekte vorstellen, die wir auch parallel laufen könnten, weil wir einfach super viele Ideen haben. Aber klar, wir sind auf der Suche nach Kapital für eine Seed-Runde in dem Sinne, vielleicht zwischen 4 und 5 Millionen in dem Sinne für den ersten Schritt. Aber das ist, wie gesagt, einfach nur eine Zahl und man könnte viel mehr machen.
Liebe Investoren, vermutlich bekommt ihr demnächst mal so eine Mail mit einem Pitch-Deck oder sowas, ne? Aber nicht konkret geplant. Gibt's jetzt nichts, wo man direkt schon ein Ziel hat, bis dann und dann so?
Ja, also vielleicht in den nächsten 6 Monaten könnten wir schon darüber nachdenken, da eine Runde zu schließen. Genau, aber da müssten wir natürlich auch einfach in die Details hineinschauen und gucken, wie sich jetzt auch unsere Validierung einfach entwickelt.
Klar. 6 Monate ist ein sehr kurzer Zeithorizont. Wie immer zum Schluss meines Podcasts, du weißt, was jetzt kommt, möchte ich einen etwas weiteren Zeithorizont aufmachen, nämlich 25 Jahre und dir die Frage natürlich stellen, welche Sprunginnovation für das Jahr 2025, wie alt bist du dann? Wie alt bist du jetzt, 25?
Ich bin jetzt 28.
Okay, also du bist dann um die 50 so. Welche Sprunginnovation möchtest du dann gerne haben für dich oder dann vielleicht, wirst du noch Kinder haben?
Ja, also da triggerst du mich jetzt schon auch ein bisschen mit dem Altersthema.
Du möchtest unendlich lang leben, sodass das dann erst die erste Viertel deines Lebens war.
Also bescheidener wäre ich tatsächlich schon, aber es wird ja viel im Bereich Alternsforschung auch vorangetrieben, unter anderem auch bei uns in Mainz wird da viel gemacht. Und da würde ich mir schon in dem Sinne jetzt nicht nur für mich, sondern eigentlich auch für alle wünschen, dass man dann in 25 Jahren oder vielleicht im besten Fall auch schon vorher, dass es einfach angenehmer wird, gesund alt zu werden, egal in welcherlei Hinsicht. Und da hat die Sprint ja auch Projekte, die in diesem Bereich tätig sind, ne, Alzheimer besiegen beispielsweise und alle anderen Themen, die da noch so dem vielleicht im Wege stehen könnten. Und dass man das einfach, dass ich dann mit Mitte 50 sozusagen noch entspannter auf die zweite Lebenshälfte.
Noch gute 50 Jahre, also 50 gute Jahre vor. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ne? Es gibt ja in der Langlebigkeitsmedizin im Grunde die beiden Schulen, die einen, die sagen, ach, wäre doch toll, wenn wir 150 oder 200 Jahre alt werden könnten. Aber der vielleicht ja noch wertvollere Beitrag der Langlebigkeitsmedizin wäre ja, dass man die sogenannte Health Span, also die gesunde Lebensspanne, deutlich verlängert. Und ich höre raus, dass das dein eigentliches Ziel ist.
Das war mein Punkt.
Du möchtest gar nicht so alt werden wie eine Riesenschildkröte. 52 Jahre.
Naja, ich werde ja dann merken, ob es Spaß macht oder nicht. Aber ich würde erstmal sagen, gesund wäre da schon zu präferieren, ja.
Hört sich für mich nach einer sehr plausiblen Priorisierung an. Hey, ganz, ganz herzlichen Dank, Justin, dass du bei uns warst hier in Leipzig auf dem Festival.
Ja, herzlichen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Wenn ihr unseren Podcast in eurer Podcast-App bewertet oder uns vielleicht sogar eine kleine Review hinterlasst. Produziert wurde dieser Podcast, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. Der Sprint-Podcast, der kommt dann wieder in 14 Tagen. Eigentlich wie immer, kommt ja alle 14 Tagen. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.